Hey, kurzer Hinweis. Wir sprechen gleich über die Verarbeitung von Trauma und was es für Hilfsangebote gibt. Hier geht's gleich auch um den Tod eines jungen Mannes. Wenn ihr euch wohler fühlt mit einer anderen Folge, dann findet ihr bestimmt was in unserem Feed.
An dem Tag war natürlich mein Fokus, okay, ich werde heute das erste Mal die Täter, die Mörder von meinem Bruder sehen. Alles drumherum war da und es war da, aber ich habe mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht.
Hier hört ihr Tina, ihre Gedanken zum ersten Prozesstag. Am 14. Oktober 2012 ist ihr Bruder Johnny am Alexanderplatz in Berlin auf brutale Weise zu Tode gekommen. Er wollte einem betrunkenen Freund helfen und wurde dann von mehreren Tätern angegriffen. Im Krankenhaus ist er an seinen Verletzungen gestorben.
Also die Prozesstage beginnen um 9 Uhr. Die ersten 60, 70 Leute, die kommen, die dürfen halt rein. Und es gab Freunde, die haben halt eine WhatsApp-Gruppe die Nacht davor gemacht. Die sind dann morgens um 5 Uhr aufgestanden, haben Brötchen geholt, Frühstück geholt und waren um 6 Uhr vor meiner Tür, haben mir Frühstück gegeben und sind dann um 6.20 Uhr zum Gerichtssaal, weil sie wollten, dass es auf jeden Fall Menschen in diesem Saal gibt, die ich kenne.
Tinas Freunde waren für sie da. Bis heute ist sie für diesen Support dankbar.
Facts und Feelings.
In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns nicht mehr loslässt, uns berührt. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Mein Name ist Charlene Rogal. In Deutschland haben laut Robert-Koch-Institut 2/3 der befragten jungen Erwachsenen zwischen 18 und 31 schon mindestens ein belastendes, potenziell traumatisches Lebensereignis gehabt. Traumaerfahrungen sind also Teil unserer Gesellschaft. Wir fragen uns, wie können wir Freundinnen unterstützen, die etwas Traumatisches erlebt haben? Wie kann man sich selbst als Supporter schützen und auf sich achten? Und wann ist es angemessen, einen Profi dazu zu holen?
Ich glaube auch gar nicht, dass sie wissen, dass sie so besonders waren an dem Tag oder generell, weil wir nie darüber geredet haben. Es waren einfach Menschen, die da waren, die nicht gefragt haben, was ich brauche oder halt sich zu viel Kopf gemacht haben, sondern einfach entschieden haben.
Tina hat uns das Vertrauen geschenkt, über die Verarbeitung ihres Traumas zu sprechen. Es geht um sie und um ihr Umfeld. Wir haben die Freundinnen geholfen. Wie helfen sie noch heute? Wir gehen zurück zum Anfang, zur Tatnacht.
Mein Lieblingsmensch oder einer meiner Lieblingsmenschen kam direkt ins Krankenhaus. Ich weiß auch gar nicht, wer sie angerufen hat. Es waren natürlich auch einige Freunde einfach in der Tatnacht dabei, als es passiert ist. Deshalb waren sie auch schon im Krankenhaus. Aber ich glaube, dass mit das Größte war, als wir wussten, dass ich meinen Bruder nicht mehr mitnehmen kann, dass die ganzen Leute ins Krankenhaus gekommen sind. Kurz war es die Intensivstation. Normalerweise sind nur eine bestimmte Menge an Menschen erlaubt. Aber dass alle wirklich kommen durften. Viele sind ins Krankenhaus gekommen, haben sich von meinem Bruder verabschiedet, sind kurz zu mir gekommen und sind danach auch alle zum Alexanderplatz gegangen, um an die Gedenkstelle zu gehen und waren danach auch bei mir zu Hause. Das sind so Sachen, die ich sehe die Gesichter und wenn ich bete, schicke ich denen Liebe, aber ich glaube, die wissen gar nicht, wie dankbar ich war für diese Momente im Nachhinein. Dass mich keiner überlagert hat mit, okay, was sollen wir jetzt tun, was müssen wir tun, sondern dass sie einfach da waren.
Wie hat sich das denn entwickelt im Verlauf der Monate, der Jahre?
Ich finde, es ist komplett unterschiedlich. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir uns alle entwickelt haben. Es gibt immer noch Menschen, also einer meiner Lieblingsmenschen, die ist immer noch die ganze Zeit irgendwie da. Aber wir haben beide Kinder, wir haben beide unser Leben. Aber auch in der Zeit nach dem Tod bin ich natürlich auch selbst durch den Prozess gegangen. Durch das Engagement habe ich andere Leute kennengelernt oder auch andere Leute, die sich mit engagieren. Und da gab es immer so Phasen von Freunden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal begleiten sie eine Station, manchmal begleiten sie halt mehrere Stationen. Und irgendwann steigt die Freundin dann aus unterschiedlichen Gründen und es ist okay. So, und ich finde, ich meine, es ist jetzt, Mann, es geht dieses Jahr aufs 13. Jahr zu. Ich habe verdammt viele Freunde kennengelernt und auch viele Freunde gehen lassen. Und es ist in Ordnung. Ich wertschätze trotzdem jede gute Tat und jeden Menschen, den ich auf diesem Weg kennengelernt habe oder kennenlernen durfte.
Gab es auch Reaktionen oder Verhalten, was dich verletzt hat oder so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat?
Ich weiß mittlerweile, dass ich nichts mehr persönlich nehmen darf. Aber natürlich gibt es Menschen, wo ich einfach eine Nachricht nicht erwartet hätte, aber wo ich mich gewundert habe, dass da kein Mitgefühl kam. oder nicht auf der Trauerfeier erscheinen, fand ich seltsam, weil einfach so viele da waren. Und auf der anderen Seite finde ich auch, ich finde es schwierig. Also wenn ich eine gute Tat gebe, dann möchte ich keine Gegenleistung. Für mich ist es bedingungslose Liebe, wenn ich eine gute Tat gebe. Mhm. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich auch Menschen kennengelernt habe tatsächlich, die etwas Gutes gemacht haben, aus gutem Herzen, aber dann doch im Nachhinein eine Gegenleistung wollten. So, okay, ich habe doch schon das und das für dich gemacht. Jetzt kannst du doch das für mich machen. Oder wenn ich halt nicht konnte, weil ich halt immer noch in meinem Trauma bin, dann kann ich einfach nicht. Und es aber trotzdem irgendwie erwartet wird.
Ja, dass es diesen Erwartungsraum gibt irgendwie, dass man das spürt.
Genau. Hm. Das fand ich einfach schade.
Jeder Mensch geht ja irgendwie auch anders mit Trauer, mit Trauma um. Und deine kleine Schwester, die hat sich ja eher so ein bisschen zurückgezogen. Und auch der Freundeskreis von ihr ist anders umgegangen damit. Willst du darüber nochmal erzählen? Wie war das?
Meine kleine Schwester war zu der Zeit 15, in der 9. Klasse und ist ein halbes Jahr vorher zu mir gezogen. Meine Schwester war generell anders vom Typ als ich. Und ich war natürlich in einem ganz anderen Lebensabschnitt. Und meine Schwester hat es halt einfach komplett ignoriert. Sie hat halt versucht, es zu überschminken, es nicht wahrhaben zu wollen. Und ich glaube, das ging auch bestimmt die ersten 10 Jahre, wenn nicht sogar, dass sie nicht am Grab war oder bestimmte Sachen nicht gemacht hat. Und ich glaube, der Freundeskreis war ja auch 15. Mhm. Also wie viele Menschen in diesem Land wissen, wie man damit umgeht, wenn man jemanden verliert? Es gibt ja da keinen Leitfaden und es ist komplett unterschiedlich. Deshalb manche Freunde versuchen einfach dann da zu sein. Manche verleiten dann zum Mistbauen oder Schule schwänzen oder irgendwie sich irgendwo Gras besorgen, wo man es vielleicht nicht besorgen sollte. So ist das, ja. Es ist schwierig. Also ich glaube, es ist immer schwierig, aber ich glaube, gerade für Teenager, junge Erwachsene, da durchzugehen selbst und der Freundeskreis ist einfach komplett schwer. Und die Schule hat es halt auch einfach richtig verkackt, weil die meinten, okay, nach 2 Wochen, ja, reicht doch jetzt. Also komm mal wieder klar.
Ja. Hier machen wir eine kurze Pause. Ihr hört Tina später nochmal. Ein kurzer Einschub an der Stelle. Wir reden im Alltag ja öfter mal von Trauma, aber es ist wichtig, diesen Begriff kurz genauer einzuordnen. Die Weltgesundheitsorganisation definiert ein psychisches Trauma etwa als ein kurz- oder langanhaltendes Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei fast jedem eine tiefgreifende Verzweiflung hervorrufen würde. Und falls euch etwas Traumatisches belastet, es gibt unterschiedliche Anlaufstellen. Zum Beispiel könnt ihr auf odabs.org eine Traumaambulanz in eurer Nähe finden. Oder bei der Telefonseelsorge anrufen. 0800 111 0111. Das ist die Nummer. Wir verlinken euch auch eine Liste von Hilfsangeboten in den Shownotes. Bei Facts und Feelings holen wir uns ja auch immer Input aus der Wissenschaft. Wie begleiten wir Traumaerfahrungen im Freundinnenkreis? Was ist ein gesunder Umgang? Dazu gibt es Forschung.
Das ist ja eine Frage, die mich lange beschäftigt hat. Also sowohl persönlich als auch wissenschaftlich. Und ich habe mich dann in meiner Doktorarbeit damit auseinandergesetzt, mit dieser Frage, wie kann ich mit einer anderen Person mitschwingen, vielleicht die auch unterstützen, die andere Person, ohne selbst an diesem Mitleid quasi auszubrennen.
Olga Klimecki ist Neurowissenschaftlerin und Psychologin. Sie sagt, mitfühlend zu sein, ohne dabei im Leid zu versinken, sondern den Fokus auf positive Emotionen zu lenken, das kann man durch meditationsbasierte Methoden schulen.
Und dieser Ansatz war für mich so faszinierend, weil der anders ist als andere Emotionsregulationsstrategien, die man vielleicht in der Ausbildung lernt, wenn man Arzt, Ärztin wird oder eine andere Ausbildung in einem pflegenden Beruf macht. Da wird den Menschen oft geraten, distanzier dich doch von der Person, von dem Problem, und das führt aber eher dazu, dass man auch sozial auf Distanz geht. Und das Mitgefühl hat den großen Vorteil, dass man persönlich und sozial mit dieser Person ganz nah bleiben kann. Man kann auch die negativen Emotionen von einer anderen Person mitspüren. Man muss sie gar nicht unterdrücken, sondern man kann zusätzlich eben dieses Gefühl von Wohlwollen und Fürsorge spüren.
Bedeutet, durch Mitgefühlstraining kann man tatsächlich Wohlwollen und Fürsorglichkeit stärken. Das sagen nicht nur die StudienteilnehmerInnen, das zeigt sich auch in den Gehirnfunktionen.
Es tut sich dann etwas im Gehirn und es werden Areale stärker aktiviert, die mit Gefühlen von Verbindung, von Freundlichkeit, auch von Belohnung einhergehen und von Integration von Emotionen in Handlungen. Also das waren für uns ganz vielversprechende Ergebnisse, die zeigen, es gibt auch Möglichkeiten als erwachsene Person, den eigenen Ansatz oder die eigenen Emotionen in Bezug auf das Leid anderer zu verändern.
Das ist ja irgendwie auch ein Impuls, sich zu trauen, Unterstützung anzubieten und mitfühlend zu sein. Das hat Olga Klimecki auch persönlich aus der Forschung mitgenommen, sagt sie. Jetzt hört ihr wieder Tina. Sie und andere in ihrem Umfeld haben den gemeinnützigen Verein I Am Johnny gegründet. Unter anderem geht es darum, mit SchülerInnen über Zivilcourage zu reden. Was im Gespräch mit Tina auch immer wieder ganz deutlich wurde, Johnnys Tod hat einen ganzen FreundInnenkreis getroffen. Es ging auch um gegenseitige Unterstützung.
Ich glaube, dass die Zeit danach, das Gemeinsamsein, sehr viel gebracht hat. Und wir hatten ja den Tatort, was halt der Alexanderplatz war. Und wir waren ja jeden Tag dort. Wir waren jeden Tag dort oder es waren Leute von uns jeden Tag dort, die Blumen hinterlassen haben, die Kerzen hinterlassen haben. Und so hatten wir halt alle irgendwie eine Verbindung zu meinem Bruder. Und wir hatten eine Verbindung zueinander. Und sie kamen halt vorbei und haben Essen gemacht oder wir haben gemeinsam gegessen. Wir haben gemeinsam versucht, irgendwie schöne Abende zu haben. Wir haben abends gemeinsam gebetet, weil wir haben zu Hause einen Altar gehabt, wo ein Foto von meinem Bruder war. Also sie waren immer irgendwie da. Mhm. So, und ich glaube, dass das Dasein auch ganz viel Verbindung geschaffen hat und auch durch die Trauer Verbindung geschaffen hat. So, es wurde nie wirklich darüber geredet, was passiert ist, oder es gab nie so einen runden Tisch, okay, was ist denn jetzt passiert, wie geht's dir damit, weil ich glaube, dass sie da auch sehr wertgeschätzt haben, dass meine Trauer natürlich auch eine andere ist. Und deshalb haben sie sich zurückgezogen, zum Beispiel, es war ja auch ein Geburtstag von einem gemeinsamen Freund, der seitdem nicht mehr seinen Geburtstag feiert und ich traue mich zum Beispiel auch nicht, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Ich will ihm keine Schuldgefühle machen, aber das ist etwas, das kann ich einfach nicht, ich kann ihm nicht zum Geburtstag gratulieren. Das ja, tut das mir einfach, also ich kann es nicht erklären, es tut mir unfassbar weh und leid. Das sind halt einfach so bestimmte Narben, die einfach da sind.
Viele Menschen wollen ja in so einer Situation helfen, sind dann aber vielleicht selber in so einer Verunsicherung oder Schockstarre, dass sie sich komplett zurückziehen. Was ist dein Impuls dazu? Was würdest du den Menschen gerne sagen?
Wir hatten es ja vorhin kurz, dass es gibt nicht den einen richtigen Weg. Mhm. Menschen trauern unterschiedlich, Menschen gehen unterschiedlich mit dem Leben um oder mit unterschiedlichen Situationen. Aber das Dasein bringt so viel. Und ich glaube, dass man immer im Hinterkopf haben darf, dass Trauer kein Haltbarkeitsdatum hat. Es ist ein Up und Down und manchmal fühlt man sich trauriger, manchmal ist man glücklich. Und nur weil man jetzt eine glückliche, sonnige Phase hat, bedeutet es nicht, dass es okay ist. Deshalb, ich finde diese Frage, nachdem so etwas passiert, okay, wie geht's dir? Geht's dir jetzt besser? Hast du es überstanden? Hast du es überwunden? Das sind so, finde ich, sind so absolute No-Gos. Was man machen kann, ist einfach da sein. Blumen vorbeibringen oder einfach präsent sein. Und wenn dann die Person das in dem Moment nicht will, trotzdem einfach eine Nachricht, okay, ich bin da, wenn was ist. Nicht aufgeben. Es bedeutet jetzt nicht irgendwie jeden Tag um 12 Uhr Mittagessen bringen. Aber vielleicht auch ab und zu was zu essen oder eine Kleinigkeit einfach als Aufmerksamkeit. Aber nie, finde ich, die betroffene Person überfordern oder halt, okay, was brauchst du denn, was willst du denn? Man weiß es nicht. Man weiß nicht, was man will und man weiß nicht, was man braucht, weil man einfach gar nicht mehr Teil dieses Universums ist. Wenn so etwas passiert, bist du in so einem Paralleluniversum. Mhm. Gestern war ich in der Schule und meinte, wir haben alle so einen Soundtrack des Lebens. Man merkt es nicht, aber wenn etwas Traumatisches passiert, merkt man, dass diese Musik auf stumm gestellt ist. Und die ganze Erde dreht sich, obwohl sie stehen geblieben ist. Und es ist für uns oder für mich ist es total weird zu sehen, dass Leute normal einkaufen gehen, normal lachen, normal leben. Weil du merkst, dass deine Welt halt überhaupt nicht mehr so ist, wie sie vorher war. Weil halt einfach etwas ganz Wichtiges fehlt. Und du könntest halt schreien und dich wundern, sagen so, wie könnt ihr das alle nicht merken, dass dieser besondere Mensch nicht mehr da ist? Und da ist es einfach wichtig, dass die Menschen, die einen lieb haben oder der Freundeskreis irgendwie Liebe ist. Das sind so ganz viele Sachen, die man tun kann oder die man sein kann, Deshalb gar nicht zu viel, sondern einfach durchatmen und versuchen, Liebe zu sein. Denn das ist das, was wir in dem Moment brauchen, weil wir so verletzt sind und so an der Welt und an allem zweifeln, dass wir halt nicht mehr an die Liebe glauben. Deshalb brauchen wir so viel Liebe.
Ihr habt Tina gerade gehört. Den einen richtigen Weg gibt es nicht. Dasein ist viel wert, vorausgesetzt natürlich, ihr habt selbst die Kraft dazu. Welche Möglichkeiten hat man als Freundinnen überhaupt, da zu sein? Das wollten wir wissen und haben konkrete Tipps dazu gesammelt. Wir sind auf Maggie Schauer zugegangen. Sie ist klinische Psychotraumatologin, Autorin, spezialisiert im Bereich von Traumafolgestörungen. Gerade ist sie Privatdozentin an der Uni Konstanz. Mit ihr haben wir Szenarien durchgesprochen. Was, wenn wir eine traumatisierte Person am Telefon haben? Wie verhalten wir uns generell als SupporterIn, auch über einen längeren Zeitraum?
Wir müssen unterscheiden zwischen Akuttraumatisierung, also wenn ich gerade aus so einem Ereignis komme, oder diese längerfristigen, chronischeren Folgen. Mhm. Wie kann ich im Akutzustand hilfreich sein als Helfer oder Freund? Das Allerwichtigste, das wissen wir heute, ist die Beruhigung der Person. Also erstmal die ganze Stressantwort runterfahren, die Herzrate runterfahren, den Blutdruck runterfahren. Was immer da hilft, eine Decke, ein Tee, bei jemandem sein oder eben nicht, ein bisschen mehr Platz zum Sitzen lassen, nicht bedrängen. Alles, was hilft, die Herzrate runterzufahren nach so einem Ereignis, ist günstig auf die spätere Traumareaktion in Bezug auf Symptome. Das heißt, im ersten Moment versuche ich gar nicht groß, da in den Menschen zu dringen und sagen, was hast du da jetzt genau erlebt, sondern im Gegenteil, ich höre mir an, was da kommt, tue alles, um diese Person zu beruhigen.
Und das bedeutet jetzt bei diesem Szenario am Telefon auch erstmal vielleicht zu sagen, erstmal atmen.
Meistens hilft es nicht viel, weil wenn wir in der Angst noch sind, und das ist ja im Akutzustand, dann atmen Menschen immer gepresst und nach oben so. Hm. Wenn wir auf die Atmung gehen wollen, dann wäre ein guter Tipp, atme doch mal aus. Kriegst ja gar keine Luft mehr. Weil in der Angst atmen wir sowieso ein.
Aha.
Atemhinweise sind ein bisschen zwiespältig, weil sich der andere noch nicht darauf einlassen kann häufig. Und dann hat er das Gefühl, die versteht mich ja gar nicht. Was eigentlich besser ist, ist so mitzugehen.
Also zu dieses Zuhören, ne, was du gerade auch angesprochen hast.
Ja, also einfach dabei sein, zuhören, versuchen, kurz in Worte zu fassen, was habe ich verstanden, und beruhigen. Einfach beruhigen, jetzt bist du doch sicher, wo bist du denn, wo sitzt du denn gerade, wer ist denn bei dir? Lieber auf die Realität der Person referieren, wie sie das gerade im Hier und Jetzt erlebt.
Wir haben ja gerade von einer Akutsituation gesprochen. Was ist denn, wenn schon ein bisschen Zeit vergangen ist? Wie kann ich helfen, das Erlebte zu bewältigen? Wie kann ich mich in Gesprächen darüber verhalten?
Eigentlich ist, was dann passiert in der Zeit danach, die ersten Tage, klingt es noch stark nach. Also der Mensch schläft schlecht, er träumt vielleicht nochmal, ist noch aufgeregt, weint viel. Wir hatten jetzt gerade ein junges Mädchen, die hat wirklich tagelang geweint und war immer wieder aufgeregt. Und da sieht man, wie das in Wellen so nochmal wieder kommt, und immer wieder sollte man beruhigen und dabei sein. Wenn dieser Zustand nicht nachlässt und sich chronifiziert, also dann zeigen sich andere Symptome, andere Reaktionen. Also ich beginne dann zum Beispiel Angst vor diesem Zustand zu bekommen oder Angst vor der Angst, wie wir sagen, zu bekommen. Und das führt dazu, dass die Betroffenen vermeiden. Die wollen ja nicht mehr dran denken, die wollen dann auch nicht mehr drüber reden, die wollen nicht mehr erinnert werden. Und je stärker diese Vermeidung in der Folge ist, je mehr Menschen Angst vor ihrer eigenen Erinnerung bekommen, umso wahrscheinlicher ist eine Chronifizierung. Das heißt, ich muss eigentlich helfen, dann in einem späteren Stadium, nach 3-4 Wochen, wenn es noch immer da ist, muss ich helfen, drüber zu sprechen.
Wenn ich das höre, muss ich sagen, habe ich auch gleich so einen kleinen Warnimpuls in mir, dass ich denke, die meisten von uns sind ja nicht ausgebildete PsychologInnen. Mhm. Wann kann man auch, oder anders gesagt, kann man auch was falsch machen? Und wann ist der Punkt, wo man wirklich sagt, das ist hier was für professionelle Hände?
Es gibt Screenings, ganz einfache Fragen. Das sind dann 6 bis 8 Fragen. Die kann ich sogar im Internet beantworten. Trauma-Screenings. Und da kann ich mal durchklicken und gucken, überschreitet die betroffene Person die Schwelle an Traumareaktionen. Und wenn diese Schwelle überschritten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es sich vielleicht da doch so eine Chronifizierung anbahnt, dass da was länger bleibt. Also man kann sehr gut helfen als unterstützende Person. Die Grundregel dabei ist, wenn ich jetzt anbiete, dass der Mensch versucht, dieses Ereignis in Worte zu fassen, dann nicht wieder auf halber Strecke abbrechen. Also was wir häufig machen, wir denken, oh, jetzt weint sie schon, jetzt hören wir besser auf. Das wäre ein tatsächlicher Kunstfehler. Aha. Also wenn der Mensch nochmal sich traut, dann wäre es ganz wichtig, dass der Gegenüber natürlich das aushält und wirklich bis zum Ende dieser Szene durchgeht. Das andere wäre, jemanden zu drängen, der gar nicht erzählen will, weil natürlich da die Vermeidung im Weg ist. Und das dritte ist natürlich, was eine große Rolle spielt, das will eigentlich kaum jemand hören. Also auch die Gesellschaft hört weg. Mhm. Also auch gesellschaftlich muss es so sein, dass diese Trauma-Überlebenden eine Stimme bekommen, die ihnen häufig eben fehlt, weil sie eh Mühe haben, auf ihr Gedächtnis zuzugreifen, weil die Panik so groß war in dem Moment. Und das zu fördern, auch antistigmatisierend dadurch zu wirken.
Wir selbst müssen natürlich auch überlegen, was wir aushalten können und was nicht. Wir müssen uns selbst stabil fühlen. Wenn wir gerade nicht in der Kraft sind, dann ist es auch eine Möglichkeit, gemeinsam mit der Person, die was Traumatisches erlebt hat, Hilfe zu suchen. Danke fürs Zuhören heute. Achtet auf eure Grenzen und seid gut zu euch. Das Team für diese Folge: Lena Mempel, Christoph Richter, Anne Göbel, Uwe Bräunig, Anne Bohlmann, Grit Eggerichs und ich, Charlene Rogall. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt mit Menschen, die euch wichtig sind.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.